Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Heute haben wir das Vergnügen, eine ganz besondere Gästin bei uns zu begrüßen. Sie ist nicht nur eine renommierte Expertin im Bereich der Longevity, sondern auch eine leidenschaftliche Botschafterin für gesunde Langlebigkeit. Und sie erzählt uns bestimmt etwas über ein erfülltes und gesundes Leben oder zumindest, wie das geht. Herzlich willkommen hier bei Biz & Beyond, Nina Ruge.
Hallo Nina.
Hallo Sandra.
Hallo Ulrich.
Wie sind Sie zur Longevity-Forschung gekommen? Was hat Sie dafür inspiriert?
Eigentlich im Alter von 17 Jahren, weil ich Biologie studiert habe. Und damals gab es natürlich noch überhaupt nichts zum Thema Zellbiologie des Alterns. Diese Molekularbiologie ist erst so 12, 15 Jahre alt. Und so über die Jahre hinweg gab es immer wieder Begegnungen mit Ärzten und auch mit Forschern. Das hat sich jetzt in den letzten 8 Jahren sozusagen kulminiert. Und vor 8 Jahren, als ich einen Regenerationsmediziner, Stammzellenexperten traf, der gerade aus Stanford kam und sagte, ich möchte gerne ein Buch über Healthy Longevity schreiben. Ich kann aber nur wissenschaftlich schreiben, aber nicht populärwissenschaftlich. Und ich schon 4 populärwissenschaftliche medizinische Bücher geschrieben hatte. Habe ich gesagt, oh, das interessiert mich. Aber worüber reden Sie? Wie heißt das? Longevity? Noch nie gehört. Heute ist jeder, der sich mit Gesundheit in irgendeiner Form befasst, natürlich Experte in Longevity.
Longevity ist ja so ein bisschen Modethema geworden, hat man das Gefühl. Und viele schreiben sich das auf die Flagge. Ob das Kosmetikkonzerne sind oder Lebensmittelproduzenten oder Nahrungsergänzungsmittelhersteller. Auf welches Gebiet konzentrieren Sie sich und wo sollte man als Verbraucher sein Augenmerk drauf legen?
Sie kommen gleich zum Punkt, Sandra, weil das ist genau mein Thema. Pseudowissenschaft und ich würde jetzt mal sagen, Etikettenschwindel, das finden wir jetzt unter Longevity ganz massiv. Jede Botox-Spritze ist Longevity. Es ist aber auf der anderen Seite zu beobachten, dass es viele Unternehmen gibt, die auf sehr seriöse Weise schauen, wo können wir die Grundlagen des Alterns verstehen für unseren Bereich. Also ich habe das jetzt gerade bei Estee Lauder gesehen, die mit Wissenschaftlern vom Buck Institute for Research on Aging und Stanford zusammenarbeiten, um zu gucken, wie können wir in den Hautschichten, die Fibroblasten beispielsweise, wie können wir die so triggern, dass sie eventuell tatsächlich ihre Sirtuine, das sind die Langlebigkeitsproteine, boostern. Also das muss man schon sagen, da ist auch seriöse Forschung dabei. Ich interessiere mich vor allem dafür, für die breite Öffentlichkeit Orientierung zu geben. Das heißt also, um es plump zu sagen, Bullshit-Filter zu sein. Das bedeutet auch, dass ich sehr, sehr aufpassen muss, mich nicht werblich einspannen zu lassen. Ich habe eben die Vokabel Estee Lauder gesagt. Ich lasse mich nicht werblich von Estee Lauder vor den Karren spannen. Aber ich möchte gerne ganz unabhängig recherchieren, was machen die? Was machen die in Stanford, um zu schauen, wie können wir tatsächlich vielleicht Cremes entwickeln, die so tief in die Haut gehen, dass sie verjüngende Effekte haben und das bitte nachweislich. Also ich möchte gerne orientieren und zwar wissenschaftlich basiert.
Was sind denn die wichtigsten Faktoren, die die Lebensdauer eines Menschen beeinflussen?
Wie viele Stunden haben wir? Im Jahr 2013 wurden die Hallmarks of Aging in einem ganz wesentlichen Paper im Fachmagazin Cell veröffentlicht. Und damals waren es 9, heute sind es 12. Und da geht es darum, dass man in der Zelle, im Zellstoffwechsel begonnen hat, zusammenzutragen, was man heute in Tausenden, Zehntausenden von Studien weiß, was mit dem 25. Lebensjahr an, was da so langsam alles schiefläuft in der Zelle. Von DNA-Brüchen über Telomerverkürzungen, also die Schutzkappen am Ende unserer Chromosomen, über Mitochondrienalterung, über Autophagieversagen, das heißt, die Zelle macht sich nicht mehr so gut sauber. Also was da alles passiert, hängt davon ab, wie wir leben und hängt davon ab, wie alt wir sind, chronologisch. und hängt davon ab, was wir für eine Genetik haben. Das alles spielt zusammen und lässt sich heute schon recht gut messen. Das heißt also, was die Longevity-Praxis betrifft, da ist das Messen des Alterungsstatus mit den modernsten Biomarkermessungen super spannend.
Wie viel Forschung dazu kommt aus den USA? Viel kommt ja jetzt auch gerade in letzter Zeit aus dem Silicon Valley. Und vielleicht kleine Anmerkung am Rande, viele Tech-Titanen wie Peter Thiel und andere sind dort stark investiert und arbeiten proaktiv an ihrer Unsterblichkeit.
Ja, genau.
Ist das überhaupt realistisch?
Ich find's toll, weil im Augenblick gilt all das, was an Investitionen in Startups im Longevity-Bereich angeht, das gilt als absolutes Risikokapital. 90% der Companies gehen kaputt, weil wir sind noch in einem so frühen Stadium. Und ich durfte im letzten Jahr eine Woche lang jeden Tag 8 Institute oder Startups in der Bay Area besuchen. Und ich habe gesehen, in welchem Stadium die sind. Das ist, wenn das nicht, zum Beispiel Sam Altman hat ja auch 180 Millionen allein in ein Startup investiert, dann Jeff Bezos mit Milner, ich glaube 3 Milliarden Dollar in Altos Labs etc. Da wird von denen, die sich sagen, ich habe alles, ich bin so reich, dass mir das Geld zu den Ohren rauskommt, ich investiere das in ein gesundes, langes Leben und ich kaufe mir die besten Wissenschaftler der Welt dafür. Das tut er auch. Ja. Die Besten sind jetzt bei Altos Labs. Das finde ich super, weil wir sonst diese Forschung nicht hätten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Langlebigkeitsmolekül in den nächsten 5 Jahren oder eine Langlebigkeitstherapie in den nächsten 5 Jahren verfügbar sein wird, die ist sehr gering. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt investieren, auch persönlich profitieren, ist auch sehr gering. Denn das, was wirklich helfen wird, soweit sind wir schon in der Erkenntnis, das wird alle natürlich klassischen Prüfverfahren durchlaufen müssen von der FDA in den USA. Phase 1, Phase 2, Phase 3 etc. Das dauert 10 Jahre. Und bis dahin, naja, ist auch ein Jeff Bezos ein bisschen älter geworden. Und wenn er dann anfängt mit der Therapie. Letztes, was ich da anfügen möchte, ist jetzt gerade eine neue Studie auf dem Markt in Nature, Aging, glaube ich, war das, von Jay Olshansky. Der ist ein Statistiker und Genetiker und ich glaube auch Volkswirtschaftler, bin mir nicht ganz sicher. Das habe ich jetzt nicht 100% präsent. Dieses Paper hat aber zu großer Diskussion in der Longevity, in der seriösen Longevity-Szene geführt. Der hat nämlich gesagt, wir haben uns jetzt mal angeschaut, in den letzten 20 Jahren, wie hat sich denn da die Lebenserwartung entwickelt? Und all die Versprechungen, dass wir noch in diesem Jahrhundert Menschen erleben werden, die 120 oder die 150 werden, das ist unseriös. Das wird sich mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht realisieren lassen. Auch die schöne Hypothese, dass die Babys, die jetzt geboren werden, dass die 100 werden, auch das wird wahrscheinlich noch nicht der Fall sein. Das hätte nämlich zur Voraussetzung, dass wir die Alterskrankheiten so gut wie alle von der Bettkante schubsen. Und das werden wir so schnell in dieser Generalität nicht schaffen.
Sind die Amerikaner Ihrer Einschätzung nach nicht nur weiter mit der Forschung, sondern auch ein bisschen schmerzloser oder mutiger, was die Anwendung angeht? Wenn wir uns Jeff Bezos anschauen, der war ja vor 3 Jahrzehnten, sah er noch aus wie ein Geek. Und jetzt auf einmal hat er eine Meister-Propper-Figur. Und da spekuliert man eben auch, ja, der hat wahrscheinlich Testosteron gespritzt und Human Growth Hormone, was ja auch viele nehmen, gerade in Kalifornien. Sehen Sie da auch ein anderes Verbraucherverhalten?
Absolut. Auch GLP-1, die Abnehmspritze, könnte ich mir gut vorstellen, ist da auch gut im Geschäft. Ja, also erstens ist die Frage hatten Sie ja vorhin gestellt und ich habe sie nicht beantwortet. Die Forschung und Entwicklung in den USA ist wesentlich weiter. In China übrigens passiert auch sehr, sehr viel. Wir erfahren noch nicht so viel davon. Auch in Singapur beispielsweise oder auch in Korea. In Europa haben wir gute Forschungsinstitute für die Biologie des Alterns, aber nicht so viel Anwendung und auch nicht so viele Ausgründungen aus den bekannten Gründen. Noch dazu kommt die Regulierung in Sachen Gentechnologie, aber auch Nanotechnologie und Datenschutz. Also in den USA ist sowohl Forschung und Entwicklung bestimmt 10 Jahre voraus und auch das Verbraucherverhalten. Es gibt ja jetzt auch in den USA eine richtig große Fangemeinde, die off-label Rapamycin einsetzt. Rapamycin ist ein Generikum, das ist ein Immunsuppressor, das man verwendet, wenn man eine Nierentransplantation bekommt. Das bekommt man noch überhaupt nicht in irgendeiner anderen Indikation. Aber in den USA gibt es eine große Gemeinde, die das nehmen, weil man Hinweise hat, starke Hinweise hat, dass das lebensverlängernd wirken könnte. Und das macht man dann einfach mal so. Hier haben wir mehr Bedenken.
Probieren Sie sowas auch aus?
Auf einem sehr, sehr niedrigen Level, ja. Ich nehme beispielsweise Metformin. Metformin ist ein Diabetesmittel, auch ein Generikum, das heute spottbillig ist. Und das im Augenblick jetzt endlich, obwohl es ein Generikum ist und man ja eigentlich überhaupt gar kein Geschäft machen kann, wenn man daran eine große klinische Studie aufsetzt, die läuft jetzt an, TAME. Das ist, ich komme jetzt nicht mehr drauf, TAME. Targeting Aging, genau. Targeting Aging with Metformin. Das ist finanziert auch mit von der FDA, weil natürlich kein großes Unternehmen sich eine Studie ans Bein hängt mit einem Generikum, wo die Ergebnisse dann jeder klauen kann. Also das zum Beispiel, das nicht nur Diabetes vorbeugen kann, hofft man, sondern auch Demenz, auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen beispielsweise. Bis diese TAME-Studie fertig ist und die Ergebnisse bezüglich des Alterns auf dem Markt sind, bin ich schon so uralt, dass es sich gar nicht mehr lohnt, das einzunehmen. Also mache ich das schon jetzt. Und viele der Nahrungsergänzungsmittel teste ich, viele der Biomarkermessungen, das ist ja alles ungiftig, probiere ich auch.
Wie ist das mit dem Altern? Kann man das auch zurückdrehen oder kann man nur irgendwas tun, um langsamer zu altern?
Ja, das ist umstritten. Woran geforscht wird, ist natürlich das Zurückdrehen. Und da ist Jeff Bezos mit Altos Labs dran, viele andere Startups auch. Das ist die sogenannte epigenetische Reprogrammierung. Das ist, wenn ich das in drei Sätzen, soll ich das kurz erklären? Ja, gut. Also die epigenetische Uhr, die biologische Uhr, davon haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das gibt's ja im Internet auch für jeden zu kaufen. Damit kann man sein biologisches Alter messen. Das misst das Muster der Stoppschilder auf unserer DNA. Wir haben ja in jeder unserer Zellen unser gesamtes genetisches Programm. Und das wird natürlich nicht komplett ausgelesen, sondern nur das, was wir jetzt gerade brauchen. Leberzelle braucht dies, Bauchspeicheldrüsenzelle braucht das. Und da gibt's Stoppschilder auf der DNA. Das sind die sogenannten Methylierungen. Die verrutschen alterstypisch im Laufe des Alterns. Ich kann also sagen, an dem und dem Muster, dieser Algorithmus wurde erst 2012 von Steve Horvath, der jetzt auch bei Altos Labs ist, entdeckt und die erste dieser Uhren entwickelt. Ich kann also mit dieser Uhr zumindest von meinen Speichelzellen, meinen Blutzellen ablesen, weil damit wird der Test gemacht. Wie alt sind denn die in etwa, schätzungsweise? Man hat heute sehr vorsichtig. Also in der Wissenschaft wird diese Uhr eingesetzt, aber man sagt, es gibt sehr viel mehr Biomarker, die das biologische Alter noch spiegeln. Da kann man sich nicht auf die epigenetische Uhr selbst verlassen. Also dieses Stoppschildermuster. So, wenn die jetzt immer mehr ins Altern verrutschen, kann man da was tun, dass man die wieder ins Jungwerden verrutschen lässt? Und da hat Shinya Yamanaka eine geniale Entdeckung gemacht. Er hat nämlich sich gesagt, wir haben vier Gene, die nur im Embryonalstadium angeschaltet sind. Ich sage immer, die schrubben so ein bisschen die DNA. Die setzen alles, was da so an epigenetischen Stoppschildern drauf ist, setzen die zurück im Embryo, damit da nicht zu viel von Mutter und Papa übergeben wird, was vielleicht nicht so günstig ist. Und diese vier Gene werden ganz früh inaktiviert. Und der Yamanaka hat es geschafft, diese vier Yamanaka-Gene, so heißen die heute, zu aktivieren mit Faktoren. Also diese Faktoren, die von denen produziert wird, sozusagen zuzusetzen. Und dafür hat er einen Nobelpreis bekommen. Und damit wird gearbeitet. Und wenn man das zum Beispiel in der Petrischale mit den eigenen Hautzellen tut und diese Yamanaka-Faktoren dazu tut, eine Woche einwirken lässt, dann verjüngen die sich bis hin zu Stammzellen. Das bedeutet, man muss diesen Prozess unterbrechen. Und daran wird jetzt gerade gearbeitet, sehr erfolgreich. Und David Sinclair, der sehr berühmte Langlebigkeitsforscher von der Harvard Medical School, der macht das jetzt auch mit chemischen Verbindungen. Der sagt, wir kriegen auch mal so einen Cocktail hin, der diese Gene aktivieren kann. Also das ist, und damit können wir dann ganze Organe verjüngen. Und er hat es an Mäusen immerhin schon geschafft, dass er erblindete Mäuse mit diesen Yamanaka-Faktoren wieder zum Sehen gebracht hat, indem er die Sehnerven verjüngt hat. Das ist schon ein wahnsinnig spannendes Gebiet.
Deshalb sehen Sie so jung aus. Sie sind jünger geworden.
Ja, ich bin also laut epigenetischer Uhr 11 Jahre jünger.
Ist so, ne?
Ich glaub ihr nicht ganz, aber ich finde es eine schöne Idee.
Was können unsere Zuhörer tun? Was haben Sie für Alltagstipps, wie man besser, gesünder altert?
Das ist ja das Thema für hoffentlich bald sehr viele Schulmediziner auch. Bisher ist es ja gar kein Thema in der Ausbildung, im Medizinstudium. Da erfahren wir fast nichts. Aber es gibt zum einen Online-Fortbildungskurse aus den USA und es gibt jetzt auch in Genf einen Masterstudiengang, der einem in Langlebigkeitsmedizin fortbildet. Das wäre sehr schön, wenn das nicht nur von Biologen wie mir käme oder eben selbsternannten Longevity-Experten, sondern auch wirklich von den Schulmedizinern. Da haben wir, ich bezeichne das zumindest so, die Langlebigkeitspyramide. Da haben wir auf der Basis dieser starke Sockel, das sind die Lebensstilfaktoren. Und das ist das, was Oma auch schon immer gesagt hat. Schlaf mehr, Kind, iss mehr Gemüse, dann reg dich nicht so auf und beweg dich ordentlich. Und wenn du mal kalt und mal heiß wirst, ist das auch ganz schön. Und dazu haben wir heute sehr, sehr viel gute und valide Studien, die uns sagen, welche Ernährung, welche Atemtechnik auch wichtig, wie viel Tiefschlaf, welche Auswirkungen auf unsere gesunde Langlebigkeit haben. Da können wir schon ganz viel machen. Ernährung, gemüsebasiert, kein rotes Fleisch, kein Zucker, ganz, ganz entscheidend. Pflanzliche Öle spielt eine ganz große Rolle. Keine hochverarbeiteten Lebensmittel etc. Und dann, je älter wir werden, desto mehr Krafttraining, ganz wichtig. Sonst neigen unsere Muskeln dazu zu schwinden. Dann haben wir die sogenannte Sarkopenie, den gefürchteten Muskelschwund. Und vieles andere mehr. Mental, ganz, ganz wichtig. Ach, bei der Frau, Hormonersatztherapie, extrem zu empfehlen, weil die Hormone steuern so vieles. Unser Nervensystem ist das eine Steuerungssystem, Hormone das andere. Und wenn die Geschlechtshormone, wie bei der Frau, auf Null gehen, haben wir ein ganzes Steuerungssystem out of order. Das heißt, auffüllen mit bioidentischen Hormonen. Es gibt Frauen, die das nicht sollten, aber der Großteil der Frauen kann das unbedenklich tun, aber mit einem Profi begleitet und immer wieder auch im Serum kontrolliert, wie der Hormonspiegel ist, bringt sehr, sehr viel für eine gesunde Langlebigkeit. Nahrungsergänzungsmittel auch. Das braucht kein 30-Jähriger, der sich gesund ernährt, aber ab dem 40. Lebensjahr, wir sind ja nur von der Evolution für circa 35 bis 40 Jahre ausgelegt. Danach wird ja überhaupt nicht mehr drauf geschaut, ob unsere Reparaturmechanismen alle nochmal gut weiterlaufen. Und das tun sie nicht. Da werden ganz, ganz viele unserer Wirkstoffe, die wir im Körper natürlicherweise haben, die werden abgebaut. Es werden immer weniger. Und dazu gehören zum Beispiel Taurin, Kreatin, Spermidin, NAD+, Coenzym Q10 etc. Das brauchen wir, produzieren wir auch selber, aber im Alter immer weniger. B12 brauchen wir, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren und Mineralstoffe. Immer weniger, wenn wir älter werden. Also da halte ich sehr viel davon, das möglichst personalisiert aufzufüllen. Ja, und dann kommen wir irgendwann mal an die Spitze der Pyramide. Und da haben wir dann die Medikamente, die Zukunftstherapien. Und über die habe ich jetzt gerade mein letztes Buch fertiggestellt. Das erscheint jetzt im Februar bei Random House und heißt Ab morgen jünger. Da stelle ich vor Stuhltransplantation, Blutwäsche, epigenetische Reprogrammierung, was ich eben erzählt habe, Stammzellenverjüngung, Mitochondrientransplantation. Das heißt also unsere Zellkraftwerke, die auch altern. Wie wäre es denn damit, junge Zellkraftwerke zu implantieren etc.? Das ist ein unheimlich spannendes Feld. Und da haben wir viele der Startups in den USA.
Welche Mythen gibt es denn eigentlich im Zusammenhang mit Longevity und wie könnten Sie die ausräumen?
Der wichtigste Mythos, denke ich, ist der, dass wir eine Pille haben werden oder eine Spritze, die uns verjüngt. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das haben werden, ist gleich null, weil der Alterungsprozess ist so komplex, dass wir wahrscheinlich mit einem ganzen Strauß von Maßnahmen die Alterskrankheiten zumindest weiter im Leben nach hinten verschieben können und wenn wir Glück haben, uns ein bisschen verjüngen können. Das ist ein Mythos. Der zweite Mythos ist, dass wir mit irgendeiner Therapie vermeiden können, den Sockel unserer Langlebigkeitspyramide zu bedienen. Und das ist eben Bewegung, das ist die Ernährung, das ist der Schlaf. Aber das ist auch die mentale Resilienz, auch die Einstellung zu Stress. Sich bewusst zu sein, positiver Stress ist gut, lässt mich länger leben. Negativer Stress ist schlecht, auf Dauer, chronisch. Aber Stress ist nicht immer schlecht. Das finde ich auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Also, dass wir tatsächlich einen ganz großen Teil unserer Langlebigkeit mit einer bewussten Lebensführung in der eigenen Hand haben. Und da macht zum Beispiel, ich habe hier diesen einen Ring, ich habe ein Armband, ich hatte bis gestern einen Glukosetracker. Also sich selber auch zu messen mit seinen Stoffwechselfunktionen spielt auch eine große Rolle, um dann möglichst personalisiert Langlebigkeitsinterventionen vornehmen zu können. Wovon ich überzeugt bin, ist, dass diese Personalisierung auch die Zukunft sein wird, sind jetzt schon die ersten sehr guten Plattformen in der Entwicklung, wo man alle seine Werte eingeben kann. Blutwerte, übrigens die Blutwerte, die man für eine Langlebigkeitsdiagnostik nimmt, sind viel, viel mehr und viel breiter angelegt als so eine klassische Vorsorgeuntersuchung, die der Arzt normalerweise macht. Also Blutwerte, dann die Variable- und Tracker-Daten, dann Mikrobiomanalyse, also meine Stuhlanalyse, dann genetischer Test. All diese Sachen kommen auf diese Plattform und ich füttere die ständig immer weiter, sodass ich einen digitalen Zwilling von mir entwickeln kann. Und dieser digitale Zwilling wird irgendwann in der Lage sein, mir zu sagen, oh, pass auf, deine Körpertemperatur ist jetzt gerade mal um 0,5 Grad erhöht und dein Puls auch. Könnte sein, dass du einen Infekt hast. Nimm mal noch ein bisschen mehr Vitamin D und noch C und Zink und Selen. Aber auch Achtung, deine Blutfettwerte verändern sich dauerhaft in eine Richtung, das könnte ungut sein, mach mal dies oder jenes. Oder du hast letzte Nacht sehr schlecht geschlafen, woran liegt das, können wir was tun, damit du ein Entspannungsprogramm heute noch in deinen Tag einbaust. Also das wird ein ganz, ganz wichtiges Thema sein, dass wir digital vernetzt mit digitalem Zwilling uns gecoacht sozusagen in eine gesunde Langlebigkeit führen lassen.
Aber macht einen das nicht Stress, wenn man so viele Informationen über seinen Körper, über seine Biophysik bekommt und dann Abweichungen sieht, dass man sagt, oh Gott, was läuft denn da jetzt schief?
Ja, das ist genauso wie bei Social Media. Das muss man handeln lernen. Wenn ich ständig auf Instagram surfe und mich davon terrorisieren lasse, habe ich auch Stress. Wenn ich ständig auf meine Biohacker-Daten gucke, habe ich auch Stress. Das muss ich lernen, spielerisch zu sehen oder einfach souverän zu sehen und zu sagen, ich gucke jetzt mal, ich habe schlecht geschlafen. Für mich ist es zum Beispiel so, wenn ich halt bis um 12 am Schreibtisch sitze und dann ins Bett stürze und schlecht schlafe, dann gucke ich mal, wie viel Tiefschlaf habe ich denn gehabt. Tiefschlaf ist die Phase, in der die meisten Regenerationsprozesse und auch DNA-Reparaturprozesse ablaufen. Davon möchte ich möglichst viel haben. Aha, war wenig. Also versuche ich wirklich, den nächsten Abend mir ein bisschen mehr davon zu holen. Ja, also der souveräne Umgang mit dieser Messthematik spielt eine Riesenrolle. Und als ich vorgestern eine Freundin traf, die sagte, ich werde jetzt verrückt, meine Tochter ist 16 Jahre alt, die junge Generation ist da ja viel, viel sensibler und fängt viel früher an mit all den Themen. Die hat sich heute Morgen total aufgeregt. Sie hat ihre Probiotika nicht genommen. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, was braucht eine 16-jährige Bakterien für den Darm, ja? Aber auch da sind die schon unheimlich gehetzt und gestresst, wenn sie nicht jeden Tag dann ihre für sich selbst ausgewählten Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Das ist schon mal grenzwertig.
Wie ist denn das bei Ihnen im Leben, wenn Sie jetzt Stress haben mit Ihrem Mann zum Beispiel? Sagen Sie, halt, das ist jetzt ungesund und macht Ihnen das besonders viel Stress? Oder sagen Sie, na gut, also nicht aufregen, weil das kostet Lebensenergie?
Also ich habe nie Stress mit meinem Mann, nie. Und grundsätzlich, Stress ist, wenn man den kurzzeitig hat, überhaupt gar kein Thema. Das, was wirklich nicht gut ist für den Alterungsprozess, ist chronischer Stress. Das heißt also, wenn ich ständig allem Möglichen hinterherrenne, was ich nicht ganz geschafft habe. Und wenn ich das auch schon, wenn ich das mit ins Bett nehme, wenn ich da morgens vor dem Aufwachen schon rotiere, dann heißt das, dass mein autonomes Nervensystem, also Sympathikus und Parasympathikus, nicht mehr sich balanciert verhalten. Und meine Herzfrequenzvariabilität, die ich mit diesem Ring oder mit einer Uhr auch messen kann, zeigt mir dann ein erhöhtes Stresslevel an, was bedeutet, dass sich mein Herzschlag nicht mehr variabel an das, was jetzt gerade so anliegt, anpassen kann, sondern dock, dock, dock immer so durchschlägt, was zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen kann zum Beispiel. Sowas sollte man schon anschauen und sich dann sagen, wie kann ich meinen Lebensstil, wie kann ich mein Leben ändern, sodass ich eine erhöhte, also die Werte sind bei der Herzfrequenzvariabilität schlecht, wenn sie niedrig sind, wenn sie hoch sind, sind sie gut, also eine erhöhte Variabilität. Also wie kann ich das hinkriegen, dass mein Ring mir eine erhöhte Herzfrequenzvariabilität zeigt und eben mehr Tiefschlaf zum Beispiel. Das ist für Herz-Kreislauf und für meine Langlebigkeit sehr hilfreich. Und das entspannt dann aber angehen und nicht gestresst.
Der Partner ist für die Langlebigkeit ja wahrscheinlich auch ein wichtiger Faktor. Ich stelle mir das vor, wenn man sehr gesund lebt, bestimmte Lebensmittel isst, auf seinen Schlaf achtet, sehr viel Sport macht, dann muss man ja auch eigentlich oder hätte idealerweise einen Partner, der einen sehr ähnlichen Lebensstil pflegt, weil sonst wird's ja schwierig, oder? Oder ich sollte noch dazu sagen, Sie sind verheiratet mit dem deutschen Wirtschaftstitan Wolfgang Reitzle.
Also meine Grundeinstellung zu einer gelingenden Beziehung ist, ich bin glücklich, dich wachsen zu sehen. Und in welche Richtung du wächst, ist von mir unabhängig. Das heißt also, ich bin weder in irgendeiner Form missionarisch unterwegs, noch will ich irgendwen meinen Partner beeinflussen. Was aber ein schöner Effekt ist, mein Mann kommt jetzt sogar auf manche Vorträge mit, die ich halte. Oder er hat jetzt angefangen, das erste Buch zu lesen, das ich geschrieben habe. Sie wissen ja vielleicht, es sind, um mal einen kleinen Werbeblock einzubauen, 4 Bestseller bisher. Und er beginnt jetzt auch mal zu schauen, vielleicht weniger rotes Fleisch essen. Okay, aber heute Mittag beispielsweise gab es eine Bockwurst und dann noch eine Currywurst. Und ich lache mich dann immer tot und sage, ja wunderbar, du weißt genau, was es in der Langlebigkeitsgemeinde auslösen würde, nämlich Kopfschütteln. Aber ich lache, weil ich sehe, dass er das total genießt und sage ihm dann, du, für deine mentale Gesundheit ist die Bockwurst und die Currywurst jetzt sensationell.
War nicht auch die Currywurst der Scheidungsgrund bei der Familie Schröder? Gerhard Schröder.
Jetzt trifften wir aber ab hier.
Das ist ein guter Hinweis, ja. Aber das ist vielleicht ein Thema. Man sollte sich wegen der Currywurst nicht in die Mentalität des Partners einmischen.
Aber ich glaube, wichtig ist, dass man überhaupt einen Partner hat, mit dem man konstruktiv leben kann. Weil ich habe letztens gelesen, Einsamkeit ist der größte Gesundheitskiller, oder?
Ja, in meinen Büchern habe ich, und das ist ein ganz wichtiger Hinweis, habe ich das Thema mentale Faktoren außer Atmung und Schlaf etc. noch nicht aufgenommen, weil es das erste Buch, ich war die erste auf dem deutschsprachigen Markt, die überhaupt ein Buch zu Longevity geschrieben hat. Damals 2019 war das Thema noch nicht so gut wissenschaftlich basiert erforscht. Und ich da ja schon damals diese Hoffnung auf ewiges Leben und dieses ganze Brimborium so groß wurde und ich das partout nicht will, sondern ich will wirklich nur das Evidenzbasierte kommunizieren, habe ich diesen Faktor noch nicht einbezogen. Aber das ist immer mehr und immer deutlicher enorm wichtig. Gerade Einsamkeit scheint, und man kann das eben heute, finde ich auch wichtig, sowohl was den Hormonhaushalt, Stresshormone angeht, und das ist ein Dauerstress, und auch Schlaf zum Beispiel, Faktor und Einsamkeit, Schlaflosigkeit und Einsamkeit spielt eine große Rolle, und auch das autonome Nervensystem, Depression setzt früher ein. Also da gibt es ganz viele Daten, und das ist tatsächlich, auch wie Sie wissen, in den Blue Zones einer der ganz wichtigen Faktoren. Das sind die Zonen, in denen die Menschen überdurchschnittlich gesund alt werden. Da sind die sozialen Kontakte und das familiäre und das soziale Miteinander, die sind so wichtig und werden so gelebt, dass man eigentlich das heute als Gesetz ansieht, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Jenseits bitte von Wettbewerb, von Neid, von all diesen Spielchen, die wir in der ego-getriebenen Gesellschaft so gerne haben. Das ist, muss schon eine Gesellschaft sein, die sehr stark letztlich glaubensgetrieben ist, die eine spirituelle Grundlage hat und die über sich selbst hinausdenkt und nicht nur sich selbst bespiegelt.
Wie wichtig ist Arbeit für den Alterungsprozess? Ich beobachte hier in New York immer wieder, dass sehr alte Menschen hier, zum Teil über 80 an die 90, Henry Kissinger war ein gutes Beispiel, dass die müssten überhaupt nicht mehr arbeiten. Aber die sind doch sehr verankert in ihrer Aufgabe und die bewahren sich ihre intellektuelle Neugierde. Und in dem Zusammenhang auch nochmal die kurze Anmerkung zu Ihrem Werdegang. Sie haben ja eigentlich Ihre Karriere mehrmals komplett geändert. Also es war jetzt zumindest von außen betrachtet nicht so die natürlich anmutende Evolution, sondern Sie waren Lehrerin, dann sind Sie zum Fernsehen gegangen und jetzt haben Sie ja die letzten Jahre eine ganz andere Karriere eingeschlagen. Wie wichtig ist da die Arbeit und auch die Neugierde?
Das ist nicht nur eine persönliche Erfahrung, sondern dass auch dafür gibt es schon jede Menge Daten. In dem Augenblick, wenn ich in Rente gehe und die Rente rein konsumtiv erlebe, sprich Golf spiele, wenn es hochkommt, essen gehe, viel schlafe und keine Aufgabe mehr habe, auch keinen Sinn, die Sinnhaftigkeit des Tuns spielt eine Riesenrolle. Ich muss nicht unbedingt bis an mein hohes Lebens, in mein hohes Lebensalter noch unter Druck neue Businesses aufbauen, die extrem vielleicht auch wiederum Dauerstress belastet sind, aber etwas tun, von dem ich begeistert bin und das mich sehr erfüllt oder aber auch weiterarbeite, dann habe ich eine ganz klar höhere Lebenserwartung, als wenn ich mich zurücklehne und das ist aus der Demenzforschung ganz klar nachgewiesen, und mich konsumtiv in den Sessel hocke und sage, jetzt genieße ich mein Leben und unter Genießen nur Konsum empfinde.
Wie wichtig ist Mindset für das Altern? Glauben Sie, dass Optimisten länger leben?
Ja, und da haben Sie die für mich richtige Vokabel verwendet. Glaube, ich glaube das. Es gibt Übersichtsstudien, es gibt Beobachtungsstudien, die genau das auch nahelegen. Und ein positiver Mindset, der lässt sich auch wiederum auf den Dopaminspiegel der Neurotransmitter übertragen. Also da gibt es schon einiges, was wir heute gesichert wissen. Und aus Beobachtungsstudien sehen wir ganz klar, dass Menschen, die optimistisch in die Zukunft schauen und vor allem die nicht hadern, die annehmen, was ist, die Krisen für Wachstum nutzen und nicht für Depression, dass die deutlich gesünder sind, länger im Leben.
Wenn man das mal auf die deutsche Wirtschaft überträgt, die ja gemeinhin eher jetzt pessimistisch beurteilt wird, glauben Sie, dass da auch so ein grundsätzliches Mindset-Problem besteht?
Naja, German Angst und German Neid. Da ist schon was an negativen Gefühlen relativ häufig zu beobachten ist. Auf der anderen Seite darf man halt das, was so Presseethos ist, nicht mit dem Mindset der Bevölkerung gleichsetzen. Ich denke tatsächlich, dass wir, was kritischer Journalismus ist, ist immer ein kritischer Journalismus, immer ein negatives, ist wichtiger als was Positives. Das, die ganze Diskussion kennen Sie ja. Und ich war ja lange genug auch im Heute-Journal und habe Nachrichtensendungen gemacht und weiß genau, was ich gewählt habe an News und was ich unter den Tisch habe fallen lassen. Da muss man halt schauen, dass wir das, was sich in der Presse spiegelt, nicht auf die ganze Bevölkerung übertragen. Und fände es gut, wenn wir vielleicht die News müssen tatsächlich diese negative Seite der Geschehnisse überproportional transportieren. Aber wenn wir durchaus Lebensschule auch für uns Presseleute, für uns Journalisten, wenn wir das durchaus ein bisschen mehr zu unserem Ethos machen würden. Wie können wir Menschen helfen, positiv, humorvoll, hilfsbereit, sinnstiftend im Leben zu sein? Das klingt jetzt so ein bisschen nach dem Wort zum Sonntag, ist aber, wenn ich das umsetze in meine journalistische Arbeit, durchaus eine gute Leitplanke. Wenn ich Menschen zeige, die was schaffen, wenn ich Unternehmen zeige, die was hinkriegen, die Krisen meistern, wenn ich Unternehmen auch mal richtig lobe was sie geschaffen haben, was sie für ihre Mitarbeiter geschaffen haben, wie die einen Kulturwandel hingekriegt haben. Ich sehe es ja über meinen Mann. Ich kriege ja jeden Tag mit, wie wichtig dieses Thema in seinen großen Unternehmen war und ist, auch Merger zu schaffen, die in der Belegschaft das reibungslos hinzukriegen und transparent. Und das auch mal zu loben und Vorbilder zu setzen. Ich glaube, da könnten wir im gesellschaftlichen Klima sehr viel bewegen.
Aber ich glaube, da hat sich schon was getan. Also wenn ich meine Kollegen und Kolleginnen bei RTL und bei NTV sehe, also diese Mischung versuchen wir schon hinzubekommen. Allerdings, wenn natürlich die Wirtschaft in Deutschland leidet und die Preise immer weiter steigen, dann muss man es halt transportieren. Ne? Gibt es denn aus Ihrer Sicht Strategien, wie man diese physischen oder beziehungsweise auch vor allen Dingen psychischen Herausforderungen, wie man die mental in den Griff bekommen kann?
Das ist aber eine herausfordernde Frage. Ich denke wirklich, wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen auch Vorbilder in der Politik. Wir brauchen Vorbilder unter den Führungskräften. Und wenn ich mir anschaue, wie heute Coaching für Führungskräfte läuft, das hat ja sehr, sehr viel mit Encouraging zu tun. Motivieren deiner Mitarbeiter, sich zurücknehmen, wie wir in China schon lange gehört haben. Wenn du Menschen führen willst, musst du hinter ihnen gehen, etc., etc. Also zum einen leuchten als Charakter und zum zweiten entwickeln. Also um das im Unternehmensumfeld möglich zu machen, halte ich das für sehr, sehr wichtig. Aber ich halte es auch für sehr wichtig, zum Beispiel in der Schule ein Fach zu haben wie Lebenskunst, Konfliktlösung, Selbstentwicklung. Aber auch Leistung macht Spaß. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass wir Noten abschaffen wollen oder bei den Bundesjugendspielen plötzlich den ersten, zweiten, dritten Platz nicht mehr vergeben. Wenn man sieht, wie natürlich Kinder Wettbewerb leben, dann sollen sie das doch können. Und dann sollen sie es auch in der Schule können. Das heißt nicht, dass wir die Kinder, die hinten sind, diskriminieren, sondern dass wir damit umgehen lernen. Also ich denke, wir können an ganz vielen Hebeln, wenn wir so diese Ideologisierung des Chancengleichheit ist Gleichheit, wenn wir das mal ablegen, sondern Chancengleichheit wirklich leben.
Wir sprachen eben über die Wichtigkeit von Motivation. Was motiviert Sie? Ich glaube, Sie haben über 2 Dutzend Bücher geschrieben, 4 Bestseller. Sie haben immer fleißig gearbeitet, obwohl Sie das wahrscheinlich nicht mehr müssten. Wie motivieren Sie sich?
Ja, intrinsisch. Das haben Sie mir ja gewissermaßen in den Mund gelegt. Ich bin total intrinsisch motiviert. Ich halte es mit Martin Buber und ich finde diesen Satz so wahnsinnig. Also bei mir gibt es halt eine große Resonanz. Bei sich anfangen, aber nicht bei sich aufhören. Bei sich beginnen, aber nicht sich selbst zum Ziel haben. Das heißt, über sich selbst hinaus etwas bewirken wollen. Und was ich mir zur Aufgabe gesetzt habe mit meinem kleinen Team in unserer kleinen Firma, Star Young Media, ist, die Menschen unabhängig und seriös aufzuklären über Möglichkeiten, länger gesund zu bleiben. Und das hat volkswirtschaftliche Hintergründe, das hat auch wirklich rationale Hintergründe. Wenn wir so weitermachen, wir sehen jetzt schon, die Gesundheitssysteme überfordern die Budgets, nicht nur in Deutschland, komplett. Das heißt, wir werden in eine Neidgesellschaft, die noch viel, viel hässlicher aufgestellt sein wird, hineinrutschen, weil immer mehr Menschen immer älter werden. Aber die Leidensphase am Ende mit der sogenannten Multimorbidität, der Vielzahl der Alterskrankheiten, die nimmt zu. Die Menschen werden immer länger, immer mehr krank sein. Und die Medizin, um das zu behandeln, wird immer teurer. Das ist nicht zu bezahlen. Das heißt, es hat nicht nur den menschlichen Aspekt, mein Engagement, dass ich den Menschen ermöglichen möchte, möglichst lange im Leben glücklich und gesund zu sein, sondern die Volkswirtschaften auch instand setzen möchte, helfen möchte, weiter im Grunde vernünftige Sozialbudgets und vor allem Gesundheitssystembudgets aufsetzen zu können.
Woran liegt das, dass man sich da so konservativ zeigt in den, ja, an den entsprechenden Stellen, die das entscheiden könnten?
Ich glaube, das ist tatsächlich Unwissenheit. Die Power, die in einer präventiven, wir sagen ja auch oft, Longevity ist so abgegriffen, dass wir vielleicht die Vokabel Preventive Precision Personalized Medicine. Ja? Also, dass wir eine Präventionsmedizin zu der Medizin machen, in die wir investieren sollten, in die die Krankenkassen, Gesundheitskassen sollten sie werden, in die Gesundheitskassen investieren und zwar ganz früh beginnen, dass sich die Menschen schon frühzeitig beginnen, mit Ernährung auseinanderzusetzen, sich selber tracken nach dem Motto, habe ich jetzt zu hohe Glukosespiegel, Blutfettspiegel etc., weil ich mich so schlecht ernähre, weil ich mich so wenig bewege. Also frühzeitig die Bevölkerung aufzuklären. Das würde jetzt eine Investition bedeuten, wenn das von den Krankenkassen finanziert werden müsste, die on top kommt auf das, was eigentlich jetzt schon gar nicht mehr finanzierbar ist, Überforderung. Wie diese Übergangsphase zu finanzieren sein könnte, ist mir völlig schleierhaft, aber muss passieren. Ja, anders ist, glaube ich, eine vernünftige Budgetierung nicht zu retten.
Finden die Pharmafirmen wahrscheinlich nicht so toll, ne?
Die steigen jetzt ein. Die steigen in vielerlei Hinsicht ein in Forschung und Entwicklung von Healthy Longevity, Diagnostik, Therapien. Das kann man nicht so über einen Kamm scheren. Aber natürlich gibt es etliche Medikamente, von denen wir sehr hoffen, sind auch sehr teuer, dass wir sie nur ganz gering brauchen werden.
Sie erwähnten eben Ihren Besuch in Kalifornien. Können Sie da Ihre Eindrücke schildern, die Sie mitgenommen haben? Und was hat Sie dort am meisten beeindruckt?
Also natürlich, was alle sagen, die in diese Startup-Szene tauchen. Aber ich war auch in vielen Instituten. Ich war im Buck Institute for Research on Aging. Ich war in Stanford und UCLA. Diese Lust an Risiko. Diese Lust, etwas auszuprobieren, viel mehr Risikokapital, viel mehr Venture Capital. Natürlich der Druck, da ist auch wahnsinnig viel Druck, das bitteschön nicht zu verspielen. Und die Lust, auch sich selbst auszubeuten, zumindest phasenweise, und nicht zu jammern, sondern einfach Tag und Nacht durchzuarbeiten und mit der gigantischen Leidenschaft eine bestimmte Business-Idee zu verfolgen, auch mit dem tiefen Wunsch dahinter, ey, vielleicht bin ich dann ein Billionaire, das auch aussprechen zu dürfen. Auch die vielen Ausgründungen der Universitäten, das ist ja bei uns in Deutschland, abgesehen von der TUM in München, gar nicht so beliebt, dass jeder Professor, wenn er eine super Idee hat, eine Ausgründung macht und eine Firma gründet mit seinen Studenten oder seinen Postdocs, und sagt, hey, ich kann jetzt hier vielleicht eine super Idee zur Marktreife bringen. Das machen wir. Und scheitert und sagt, okay, gescheitert, fangen wir was Neues an. Das ist etwas, das ist nichts Neues, was wir von der amerikanischen Mentalität hier erleben, aber es ist einfach faszinierend. Und diese unglaubliche Internationalität, das hat mich auch beeindruckt. Also in den Instituten, in den Startups, unglaublich viele Asiaten, unglaublich viele Koreaner, auch aus Singapur, aber vor allem aus China. Tolle, tolle Leute, wie die Zusammenarbeit, auch viel Osteuropa. Es ist so vibrant, wie man sich untereinander für ein Thema elektrisiert.
Sie haben einen guten Überblick über viele Themenfelder, ob das jetzt Gesundheit ist oder Business. Was sind so Ihre besten Tipps, die Sie jüngeren Leuten geben würden oder auch Leute, die schon in der Arbeitswelt sind und sich verändern möchten?
Also ich versuche vor allem Frauen zu motivieren, Biochemie zu studieren, Molekularbiologie, die Molekularbiologie des Alterns. It's the next big thing. Das wird wirklich das nächste große Geschäft in diesem Jahrhundert oder vielleicht sogar in diesem Jahrtausend, wie viele meinen. Denn wir müssen davon ausgehen, wenn das erste Unicorn geboren ist und wenn der erste Wirkstoff, der wirklich viele Aspekte des Alterns verlangsamt oder zurückdreht, wenn der patentiert ist, ist gar kein Halten mehr. Dann wird natürlich dieses Forschungsfeld noch viel stärker gesucht werden. Und dann wird jeder das Produkt kaufen wollen, weltweit. Das ist der Blockbuster schlechthin. Das heißt also, in Genetik, zu studieren. Das ist und dann auch in die USA zu gehen. Das ganze Forschungsfeld ist auf Englisch. Wirklich, du musst quasi Native Speaker werden, um in diesem Gebiet mitspielen zu können. Das ist ganz klar. Und du musst halt Lust haben auf diesen American Way of Life. Das heißt also, ich mit meiner Work und Life Balance muss ich da so ein bisschen flexibler werden, als wir es hier in Deutschland gewöhnt sind. Das wäre mein Hinweis für den Job. Und für die persönliche Entwicklung, da kann ich nur sagen, am besten meinen Podcast hören. Der heißt Stay Young, jeden Freitag. Und ich habe auch ein Briefing mit den News zu dem Thema. Es ist tatsächlich so, wenn man sich gut informieren möchte über das, was auch in der Langlebigkeitsszene passiert, es explodiert. Und da einen seriösen Überblick zu bekommen, ist nicht so ganz einfach. Gibt es aber auch viele andere Plattformen. Auf Focus Online haben wir auch viele Beiträge etc. Informier dich und dann fang mal an, dich selber ein bisschen zu messen. Ich finde das schon im frühen Alter ganz toll, zu gucken, wie viel läufst du denn so jeden Tag und wie viel schläfst du denn so? Und dann zu schauen, was habe ich so für persönliche Ziele? Wie gut will ich drauf sein, körperlich, geistig und mental in meiner vielleicht auch, sage ich jetzt nicht spirituell, aber in meiner mentalen Gestimmtheit. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, um gesund alt zu werden.
Wie lebt denn die Expertin so? Wie leben Sie? Wie sieht denn so Ihr Tag aus? Gibt es da Routinen?
Also ich habe den neuesten Studien entnommen, dass das Intervallfasten bei Menschen über 60 nur noch partiell funktioniert, was ich sehr schade finde. Also hin und wieder und breche ich jetzt mein morgendliches Intervallfasten. Aber ich habe auch wieder gehört, beziehungsweise es gibt die Studie vom Alternsforschungsinstitut in Jena, dass Metformin und NR ist Nikotinamidribosid, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das NAD+-Vorläufer ist. Das beides zusammen hilft wieder, mich wieder in diesen Fastenstatus zu bringen. Also wenn ich NR nehme, ist wahrscheinlich das Intervallfasten genauso wieder möglich und funktioniert in meinen Zellen, hat den Hintergrund DNA-Reparatur und vieles andere, Autophagie, das heißt Zellreinigung. Also ich frühstücke sehr selten, trinke morgens grünen Tee, da sind ganz, ganz viele Polyphenole drin, vor allem ECGC. Das ist ein Polyphenol, von dem wir wissen, dass es ganz besonders herz-kreislauf-schützende, entzündungshemmende und demenzprophylaktische Effekte haben kann. Dazu gibt es noch keine evidenzbasierten Studien. Ich mache natürlich Sport. Ich laufe mit meinem Hund jeden Tag eine Stunde. Dann versuche ich dreimal in der Woche Kraftsport zu machen, was mir nicht immer gelingt. Ich ernähre mich zu 80% gemüsebasiert und mit dem größten Vergnügen und das schon seit 20 Jahren. Also das habe ich so aufgebaut. Nicht vor 20 Jahren habe ich nicht 80%, aber schon sehr viel. Und jetzt bin Vegetarierin. Esse liebe Olivenöle und esse kein Zucker, nichts Süßes. Was mir nicht fehlt, habe ich mir total abgewöhnt. Viel Ballaststoffe, nehme auch Flohsamenschalen zum Beispiel oder Akazienfasern als lösliche Ballaststoffe, die so wichtig sind für die Darmbakterien. Ich tracke mich, das ist vielleicht ganz interessant. Ich mache halt auch den Mikrobiom-Test, ich habe einen Brain-Key-Test gemacht, ich habe einen Liquid-Biopsy-Krebs-Test gemacht, ich mache umfangreiche Blutchecks, ich trage meine Tracker und bin auch mit meinem betreuenden Arzt, der sehr interessiert ist an der Thematik, schon auf so einer Plattform, wo meine ganzen Daten drauflaufen, bin an sehr vielen anderen Tracking-Tools interessiert, sehe das aber tatsächlich mit großer Neugier, aber nicht mit Stress. Ich versuche, Regenerationsphasen einzubauen, was mir mäßig gelingt. Mit der Kälte habe ich es nicht so. Ich versuche, also ich dusche immer eiskalt, ja, aber ich habe es noch nicht geschafft, in einen eiskalten See zu tauchen. Aber ich entschuldige mich damit, dass ich das Raynaud-Syndrom habe. Das ist ein genetisches Syndrom, da sterben einem bei Kälte sofort die Finger ab in Richtung Blau und Grün und tun auch weh. Das mache ich jetzt noch nicht. Sauna finde ich ganz toll. Hitzereiz ist klasse. Sollte ich mal hier in der Umgebung ein Gerät für IHHT, Hyper- und Hypoxie-Therapie haben, das heißt also viel Sauerstoff, wenig Sauerstoff in Intervall, Schwankung. Das würde ich gerne nutzen, habe ich aber noch nicht. Ja, also wenn ich noch nachdenke, fallen mir da bestimmt noch ganz viele weitere Dinge ein. Aber ich versuche natürlich möglichst vieles von dem, worüber ich berichte, erstens selber zu testen und zweitens selber zu leben. Nahrungsergänzungsmittel nehme ich natürlich einen ganzen Berg.
Wir sehen uns jetzt virtuell. Man kann nur sagen, es funktioniert, wenn man sie anschaut. Ich habe schon ganz fleißig Notizen gemacht und werde jetzt als erstes ihr Buch bestellen.
Oh, das freut mich.
Eins ihrer vielen Bücher.
Hormonersatztherapie mache ich auch. Ganz wichtig. Bin ich wirklich Werbetreibende und nicht von der Pharmaindustrie bezahlt.
Sehr interessant.
Dann lassen wir es mal gut sein für heute. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder sprechen. Vielen Dank für das offene und inspirierende Gespräch. Danke, Nina Ruge.
Ich bedanke mich für die super vorbereiteten Fragen. Alles wird gut, aber nicht von alleine.
Dankeschön, Frau Ruge. Alles Gute für Sie. Tschüss.
In diesem Sinne, Servus.
Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.